Ja, also wir haben heute wunderschönes Wetter wie die letzten Tage und bestimmt freut ihr euch auch auf dieses, auf die Woche, weil einige von euch haben wahrscheinlich ein langes Wochenende. Bei wem ist es denn so? Also einige haben es doch geschafft, den Brückentag zu reservieren. Das ist super, ich muss morgen zur Arbeit gehen. Aber wir haben ja heute auch den freien Tag und in Europa ist es ja auch so, dass wir den Samstag frei haben. Und das ist wunderbar, ich freue mich immer sehr, sehr über die freien Tage. Und ich möchte heute, passend zu dem Thema, welcher Feiertag ist denn am Dienstag? Wer weiß das? Genau, der Tag der Arbeit. Und passend zum Sonntag, wir arbeiten ja heute nicht, außer vielleicht einige, die im Krankenhaus arbeiten oder woanders, wo am Sonntag auch wichtig ist, dass jemand da ist. Aber es soll heute um die Arbeit gehen und Gottes Wort hat auch was über die Arbeit zu sagen. Wir alle arbeiten, also es ist nicht so, dass es jetzt um die Leute geht, die irgendwie jeden Tag am Morgen ins Geschäft gehen müssen oder auf die Baustelle, sondern jeder von uns arbeitet. Und Gott sagt auch zu dieser Arbeit als etwas, wo wir tätig sind, wo wir als Menschen aktiv sind, da hat die Hausarbeit gehört da dazu, die Arbeit, wo wir so typischerweise dran denken, wo wir Geld verdienen, aber auch das Studieren in der Universität oder in der Schule, das Lernen, das gehört alles dazu, das ist alles diese Arbeit. Das heißt, ich rede heute nicht nur zu den Menschen, die arbeiten oder zur Arbeit gehen, sondern zu allen, die einfach aktiv sind in der Arbeit. Und was Hausarbeit betrifft, das betrifft natürlich auch alle. Ich habe auch gestern noch den Hof kehren dürfen. Also ich habe auch alles Verschiedene an Arbeit, sowohl Arbeit in der Arbeit, aber auch zu Hause. Also es geht um die Arbeit allgemein und was Gott dazu sagt. Ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr dankbar für diesen Lebensrhythmus, den wir hier bei uns in Deutschland haben. Also gestern hatte ich frei. Okay, ich habe die Predigt vorbereitet, aber heute haben wir dann auch noch frei und dann, wie gesagt, dieses lange Wochenende für euch. Aber wenn ich in anderen Ländern manchmal unterwegs bin, dann merke ich erst, was das für ein Segen ist, dass wir diesen Lebensrhythmus haben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, oder vielleicht manche schon, wie das ist, wenn man diesen Rhythmus nicht hat. Du bist ständig in diesem Arbeiten drin und du hast nie eine Pause. Du wirst ständig gestört, weil es leben dann ganz viele Religionen zusammen und die einen haben da Feiertag und die anderen da, aber es gibt keine Ordnung. Es gibt keinen Tag, an dem mal richtig Ruhe ist, wo die Geschäfte zu haben. Man kann jeden Tag einkaufen gehen. Es herrscht nie Ruhe. Und die Leute arbeiten auch die ganze Zeit, aber wenn ich das vergleiche mit dem, was hier entsteht, wenn Arbeit geschieht, dann ist da manchmal viel weniger Fortschritt, ja. Es ist einfach ein ständiges Arbeiten, aber dadurch, dass nie Ruhe herrscht, dass kein Rhythmus da ist, den Gott gegeben hat, ja, den Gott gegeben hat, dadurch wird diese Arbeit irgendwie, die verläuft so und es entsteht gar nichts. Das sind Beobachtungen, die ich immer wieder mache und ich dann dankbar bin, dass Gott, der uns Menschen gemacht hat und der uns Menschen kennt, sich was dabei gedacht hat, wie er die Woche strukturiert und ich bin dankbar, dass wir das in Deutschland so haben, weil ich immer ganz viel Kraft rausnehmen kann aus den freien Tagen, aus den Samstagen, Sonntagen oder anderen freien Tagen, jetzt zum Beispiel auch am Dienstag, für mein Arbeitsleben. Ich bin persönlich gerade sehr, sehr viel mit Arbeit beschäftigt und ich freue mich immer wieder, wenn ich einfach mal Zeit habe, runterzukommen. Und ich merke aber auch immer wieder, wie über diese 8 bis 10 Stunden, die jeder von uns arbeitet, das ein Hamsterrad werden kann. Und es kann auch ein Hamsterrad werden, unsere Arbeit im Ehrenamtlichen, ja, wenn man immer den nächsten Aufgaben hinterher springt. Und ich merke, wie mich das wirklich stresst teilweise und mir die Freude raubt. Ich merke manchmal, wie so Herausforderungen mich verfolgen bis nach Hause und ich manchmal das dann nicht mehr trennen kann. Obwohl ich eigentlich mir das anders vorstelle. Ich würde gern jeden Morgen zur Arbeit gehen und erfrischt sein, weil ich am Morgen meine Andacht gemacht habe und voller Elan mich auf meine Kollegen freuen. Aber ich freue mich nicht immer auf meine Kollegen. Oder ich würde mir vorstellen, dass sie mit lauter Eigeninitiative die ganzen Probleme und Aufgaben lösen, die vielleicht auf sie zukommen. Ich stelle mir vor, dass es in den Projekten, die ich zu betreuen habe, Erfolg gibt und alles effektiv vor sich geht. Und dass ich nach 7 bis 8 Stunden nach Hause gehen kann und sagen kann, die Arbeit ist erledigt und ich habe es geschafft und jetzt kann ich mich einfach um andere Dinge kümmern, aber meistens ist es nicht so. Meistens nehme ich die Dinge mit nach Hause und das ist die Realität, mit der wir alle zu kämpfen haben. die Arbeit ist einfach oft mühevoll. Und was mich oft stört, ist, dass die Probleme, die ich dann habe, dass die auch meine Freude an Gott schmälern. Und ich dann merke, wie das manchmal so ein Abwärtszyklus sein kann. Ja? Dass ich dann keine Freude mehr habe und dann habe ich nicht mehr die Energie, auch Leuten von Gott weiterzuerzählen, weil ich mir denke, ich habe doch keine Freude, ich bin selber gestresst von der Arbeit, was will ich dir von Gott erzählen? Und ich würde mir das oft wünschen, dass ich Kollegen begeistert von Jesus erzählen kann, aber dann kommt auch manchmal wieder so ein Gedanke, die sind ja auch scheinbar alle Christen. Wir haben ja auch immer, wenn wir mit Leuten zu tun haben, mit Leuten zu tun, die eigentlich sagen, ja, ich bin ja eigentlich Christ, ich gehe auch mal in die Kirche, aber sie sagen vielleicht, ich kenne etwas von Gott, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. In Wirklichkeit ist es ein Riesenproblem, dass Leute denken, sie kennen Gott, aber es ist in Wirklichkeit nicht so. Sie haben nur eine Idee, eine Kultur von ja, unsere Kirchen, unsere Feldkreuze, gibt auch noch immer, ja, gibt Leute, die diese Feldkreuze auch teilweise schmücken, aber diese Lebendigkeit, dieses Leben, das, wovon eigentlich auch unsere Kultur lebt. Also wenn ihr mal in ein anderes Land schaut, da gibt es nicht so viel soziales Engagement. Und die Becky haben uns heute Morgen darüber unterhalten, über die Behindertenwerkstätten und was die alles für tolle Dinge herstellen. Das ist alles entstanden, weil Leute, die gottesfürchtig waren, sich gesagt haben, das Leben ist wertvoll und wir wollen uns darum kümmern. Und wenn wir Gottes Wort aufgeben und nicht mehr auf Gott schauen, dann hat das alles kein Fundament mehr. Meine Frage an dich heute Morgen, damit du gut in das Thema einsteigen kannst, kennst du diese Situation auch? Kennst du an der Arbeit diese Situationen, wenn es nicht so gut läuft, wenn es Durststrecken gibt? Und in welcher Situation bist du gerade? Vielleicht überlegt sich das jeder mal kurz. Ist er voll motiviert oder hat er gerade Durststrecken? Bist du voller Energie oder bist du gerade eher erschöpft und entmutigt? Ich persönlich bin gerade relativ herausgefordert, kann ich sagen, das habe ich auch schon zu Anfang erwähnt. Aber ich bin doch trotzdem immer wieder begeistert, wie mir Gott in diesen Herausforderungen begegnet. Ich habe zuletzt jemanden gesucht an der Arbeit, ich habe eine Stelle ausgeschrieben und dann habe ich dafür gebetet und ich war echt nicht gut drauf, weil ich mir gedacht habe, ich finde dafür niemanden. Das ist so eine komplexe Stellenbeschreibung, ich werde dafür keinen finden und gut zahlen kann ich ihn auch nicht. Und im nächsten Augenblick, ich hatte an dem Abend auch in Memmingen einen Hauskreis zu leiten, habe mir gedacht, was soll ich denen jetzt erzählen? Ich bin total demotiviert. Und an dem Abend habe ich mir dann auch gedacht, okay, die Arbeit soll mich jetzt auch nicht stören. Ich habe mein Handy zur Seite gelegt und habe mir bewusst gesagt, nee, da schaue ich jetzt nicht drauf. Aber dann, als ich mich vorbereitet habe, habe ich so auf Gott gehört und habe gedacht, okay, ich glaube, ich soll jetzt kurz auf das Handy schauen. Und dann habe ich drauf geschaut und habe meine E-Mails gecheckt und dann kam eine E-Mail von jemandem, den ich kannte, und hat gesagt, hey, ich würde mich für eine Stelle interessieren. Ich würde gerne das und das machen. Und er hat nichts von der Stellenanzeige gewusst, die ich schalten würde. Aber er hat einfach gesagt, er würde das gerne machen. Und ich war total begeistert und habe gedacht, boah Gott, du hast mein Gebet erhört. Und diese Gebetserhörung hat über den Hauskreis gedauert. Aber am nächsten Tag war die Gebetserhörung wieder futsch, weil mein Kollege gesagt hat, nee, die Person kenne ich, mit der geht es überhaupt nicht. Also das sind diese Herausforderungen, in denen wir manchmal stehen. Ja? Wir haben Dinge, wofür wir beten und dann denken wir, wow, jetzt hat Gott es erhört, ich sehe, wie es da weitergeht. Und 20 Stunden später scheint es einfach, als sei es keine Gebetserhörung oder nur eine Gebetserhörung für einen kurzen Zeitpunkt mit dem Zweck, dass ich begeistert bin für den Hauskreis. Und dann fragen wir uns, Gott, was soll das? Gott, was soll das? Aber ich glaube nicht, dass uns Gott damit irgendwie veräppeln will, dass er uns zeigen will, haha, ich zeig dir was und helfe dir dann weiter und am Ende habe ich dein Problem doch nicht gesehen und dir weitergeholfen. Ich denke, dass Gott uns manchmal einen längeren Weg führt und wir vielleicht immer punktuell schauen, wo uns Gott hilft, aber dass Gottes Blick größer ist, dass Gottes Blick weiter ist. Eine Stelle, die ich mit euch teilen möchte zu Anfang, die mir da aufgegangen ist, das ist in 1. Samuel 30, Vers 6. der David kommt da zurück von einem Gespräch mit den Philistern. Also der ist mit dem Saul, hat er ja diesen Konflikt und ist dann zu den Philistern gegangen und hat da einige Männer um sich gesammelt und macht Feldzüge und kommt dann zurück. Und die Philister wollen gerade gegen die Israeliten in den Krieg ziehen und dann sagen sie, nee, wir nehmen dich nicht mit. Und David kommt zurück und dann kommt er in die Stadt, die er als Heimat bekommen hat. Und dann heißt es, dass die Amalekiter, das ist in 1. Samuel 30, Vers 1, eingefallen waren in das Südland, in Ziklag, und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Ich finde es so eine ähnliche Situation. Der David ist da auch immer, der wird einmal gerettet, ja, vor dem Saul, Gott hilft ihm, und dann ist wieder das nächste Problem und dann hilft ihm Gott wieder. Er muss da nicht mit den Israeliten in den Krieg ziehen gegen seine Brüder, und dann kommt das nächste. Er kommt an und Ziklag wurde zerstört, und was auch noch übel ist, die Frauen und die Kinder sind nicht da. Also er findet zwar nicht die toten Kinder und Frauen, aber sie sind nicht da. Und da heißt es dann in Vers 6, und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, was ich immer wieder merke, in den Zeiten, wo ich Gott hinterfrage und mir denke, hey, willst du mich eigentlich veräppeln? Das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich dafür gebetet und diese Gebetserhörung ist im Endeffekt doch keine Gebetserhörung. Also ja, sie hat mir kurz geholfen. Und auch der David, der in dieser Situation ist, dem muss es schrecklich gehen. Dem seine Frau und Kinder sind nicht da. Und dann wird er auch noch dafür verantwortlich gemacht von seinen Männern, weil von denen wurde auch alles zerstört. Und das ist so wertvoll hier zu sehen, und zu dem Punkt wollen wir nachher noch kommen, wie David hier Prioritäten setzt. Also Gott muss ihm hier geholfen haben, weil so ähnlich wie bei Jesus, gell, da wollten sie ihn auch töten. Und dann hieß es, sie konnten irgendwie nicht. Irgendwie konnten die Männer nicht an David ran, weil er sich zu Gott zurückgezogen hat. Und das ist auch für uns ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer wieder zu Gott zurückziehen, gerade in Zeiten der Not. Und das ist echt das Wichtigste. Und das ist sehr, sehr umkämpft. Das soll meine Einleitung sein zu dem Thema über die Arbeit, um euch mitzunehmen in diese Herausforderungen, in denen wir auch stehen, aber auch die Kraftquelle, die Gott ist, dass wir ihn an die erste Stelle stellen. Aber ich habe drei Punkte für euch vorbereitet heute, die ich denke, die für uns ganz, ganz wichtig sind, wenn wir uns überlegen, wie wir Gott ehren können mit unserer Arbeit, wie wir in der Arbeit auch freudig bleiben können, trotz Herausforderungen. Und der erste Punkt ist, dass wir uns Gottes Perspektive auf Arbeit anschauen müssen und uns dessen bewusst sein müssen. Oft werden wir, denke ich, durch die Herausforderungen, haben wir so die Sicht wie im Prediger, da steht vom Salomo, gell, alles ist Nichtigkeit. Und denken wir auch, unsere Arbeit, ja, was soll das eigentlich, das Ganze? Und diese Sichtweise ist in einer gewissen Weise richtig und die ist auch ganz bestimmt richtig für die Arbeit, die ohne Gott gemacht wird, ja? die Menschen ohne Gott machen. Die ist wirklich nichtig. Die bauen Nationen und die Nationen gehen wieder zugrunde. Syrien war eine tolle Nation. Syrien hatte eine super Grundversorgung. Was ist jetzt in Syrien los? Es ist Nichtigkeit. Und auch Christen leben darin, aber wir haben immer eine Hoffnung, eine höhere Hoffnung. Weil wir ein anderes Bürgerrecht haben, in einer anderen Stadt leben. Und für uns ist es wichtig, hier auf Erden zu wissen, wie sieht Gott eigentlich Arbeit, damit wir in dem feststehen. Das ist das Erste, über das ich nachher was weitergeben möchte. Der zweite Punkt ist, dass wir für uns selber, wenn wir das gesehen haben, wenn wir sehen und verstehen, wie Gott Arbeit sieht, dass wir Prioritäten setzen, dass wir nach Gottes Maßstäben, wie er es in der Bibel beschreibt, Prioritäten setzen und die Arbeit richtig einordnen. Und ein dritter Punkt, über den ich noch dann erzählen möchte, ist, dass wir aufpassen müssen in der Arbeit, dass wir sie nicht vermischen. Ja? Also dass diese Dinge, dass wir sie nicht ständig mitnehmen, mit nach Hause, sondern nicht, dass wir beeinflusst werden, sondern dass wir positiv beeinflussen, unser Umfeld. Da werde ich aber dann nachher noch genauer drauf eingehen, was das heißt. Wenn wir uns fragen, was sagt Gott eigentlich zur Arbeit, dann bin ich echt erstaunt, weil das erste Mal, wo Arbeit so richtig vorkommt, ist im ersten Vers der Bibel. Gott schuf. Ich finde es eine unheimlich tolle Perspektive, gerade wenn ich mir anschaue, wie teilweise früher über Arbeit gedacht wurde, Arbeit ganz stark als Fluch gesehen wurde, auch in Europa. Es wird auch im Hinduismus ganz stark als Fluch gesehen, weil dort das ganze Leben eigentlich nur ein Leiden ist. Und Gottes Wort, das Wort unseres Gottes, fängt damit an, dass Gott selber schafft und arbeitet, dass Gott selber kreativ ist und unheimliche Freude daran hat, etwas zu tun, etwas hervorzubringen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns, das erstmal festzustellen und sacken zu lassen, dass Gott selber arbeitet und dass Gott erstmal Arbeit befürwortet. Dass es ein Teil von Gott selber ist, dass er kreativ ist und etwas macht und etwas schafft. Ich würde sagen, Gott hat ein absolutes, generelles Ja zur Arbeit, zu aller Arbeit, zu der Arbeit, wo du Geld verdienst, zu der Arbeit, wo du zu Hause was machst, zu der Arbeit, wo du dich ehrenamtlich engagierst. Und da gibt es erstmal keine große Trennung, weil wir es zur Ehre Gottes machen sollen. Gott hat ein absolutes, generelles Ja zur Arbeit, wenn es zu seiner Ehre geschieht und wenn es nicht Prinzipien verletzt, die er uns gegeben hat. Gott ist der erste Arbeiter, und er ist der Schöpfer, der Kreative. Ich denke, Gottes Wesen ist, dass Leben entsteht und dass dieses Leben weiter besteht, dass es weitergeht. Dass Ordnung herrscht und dass es seinen Geschöpfen gut geht. Das ist sein erstes Ziel. Er hat uns so viele tolle Dinge gegeben, wie wir das Leben genießen können, gell? Und das hat er geschaffen. Ich bin da manchmal erstaunt, wenn ich mir denke, Gott hätte auch nur uns sehen lassen können, gell? Und dann hätten wir halt Blumen gesehen, aber wir können Blumen fühlen. Es gibt manche ganz verrückte Blumen, die fühlen sich total toll an, weil die Wasser ansammeln in ihren Blättern. Die sind dann auch mal so pelzig, das ist echt begeisternd, wie kreativ Gott ist. Wir dürfen das fühlen. Manche Blumen kann man zum Beispiel essen. Wir haben an Weihnachten einen Milchreis gemacht nach einem israelischen Rezept. Und da habe ich dann Essblumen dafür gekauft. Die waren recht teuer. Das war so eine kleine Schale beim Rewe. Die hat 5 € gekostet aus Holland. Aber ich habe mir gedacht, für den Anlass muss ich mir das mal leisten. Also man kann Blumen essen. Die schmecken teilweise gut. Also manche waren nicht so lecker. Die haben dann auch nicht mehr gut gerochen, weil die waren natürlich schon im Kühlschrank. Aber die riechen natürlich auch wunderbar. Und wir sehen sie, können uns dran erfreuen. Das ist Gottes Spirit, was Arbeit betrifft. Ja, er will was unheimlich Tolles schaffen und er hat es geschaffen und wir dürfen das täglich sehen. Oder auch heute, diesen wunderbaren Tag. Das ist wirklich ein Geschenk. Ich finde es bemerkenswert und das ist auch was ich gerne machen möchte an meiner Arbeit, wenn ich einen zu negativen Blick habe, dass ich mir die positiven Dinge hervorführe. Aber Gott hatte in der Schöpfung nur eigentlich Positives zu berichten. Und es heißt in 1. Mose 1, 31, wie Gott sich über das freut, was er geschaffen hat. Gott schaut es an und er sagt ganz oft, es war gut. Und zu den Menschen sagt er, es war sehr gut. Er freut sich über das. Er macht einen Rückblick. Er überlegt sich, okay, wie ist das alles entstanden und wie funktioniert das jetzt? Und er freut sich daran. Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige, wichtige Eigenschaft, die wir uns zu eigen machen sollten, dass wir nicht nur immer im Hamsterrad sind, sondern dass wir uns unsere Arbeit anschauen und auch Veränderungen machen. Gott hat dann auch noch eine Veränderung gemacht, gell? Der Adam war allein und dann kam noch die Eva dazu. Nicht, dass Gott in dem unperfekt war, das würde ich daraus nicht schließen, aber er hat dem Adam noch die Eva dazu gegeben. Wir Menschen, wir sind in Gottes Abbild geschaffen. Und so glaube ich auch, dass generell Gott in uns, und das kennt ihr alle, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie auch unser Gemütszustand ist, dass wir gerne etwas schaffen wollen. Wir wollen gerne anderen helfen. Wir wollen, dass etwas Positives entsteht. Wir wollen, dass Ordnung ist, weil wir wissen, in Unordnung wird es schwieriger. Wir sind gesegnet mit Kreativität. Und in dem Sinne sind wir Gott ähnlich. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir an die Arbeit gehen, dass wir uns bewusst sind, hey, Gott ist selber ein Arbeiter. Gott befürwortet Arbeit und Gott befürwortet auch meine Arbeit. Allerdings gibt es dann einen ziemlich starken Bruch. Es gibt eine dramatische Wende in der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Als der Mensch sich entschließt, dass er ohne Gott leben will und dass er sich ungehorsam gegen ihn entscheidet, da betrifft es nicht nur die Beziehung zwischen Gott und Mensch, sondern da ist auch auf einmal die Beziehung zwischen Mensch und Arbeit ziemlich zerstört. Lass uns das mal lesen in 1. Mose 3, Vers 17. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Auf einmal ist die Arbeit nicht mehr das im Garten herumlaufen, Tiere benennen, kreativ sein. Auf einmal ist die Arbeit auch Mühe, etwas Anstrengendes, etwas Schlimmes. Und von diesem Zeitpunkt an der Menschheit, von damals bis heute und bis der Herr wiederkommt, wird es immer so sein, dass Arbeit einerseits für uns Menschen sinnvoll und sinngebend ist, so wie Gottes Sicht auf Arbeit in uns liegt, weil wir seine Geschöpfe sind, dass wir uns einerseits voll freuen. Das ist ein großer Teil, dass wir Erfolge haben, die Dinge anschauen und sagen, wow, cool, da haben wir was geschafft, danke Gott. Und andererseits ist aber seit der Zeit Arbeit auch mühevoll. Und der Ackerboden ist verflucht. Und manchmal scheint es wirklich so, wir tun uns gerade sehr schwer, Leute zu finden. Das scheint wirklich, weil es wäre der Personalmarkt für Leute, die wir brauchen, bei mir in der Arbeit, wie verflucht. Wir finden keine. Es ist wirklich schwierig. Ich möchte noch zwei Dinge zur Arbeit sagen, die im Alten Testament stehen, weil diese Beziehung zur Arbeit, die ist erstmal, wie gesagt, von dem Sündenfall bis jetzt, dass es einerseits sinngebend und andererseits mühevoll ist. Aber das Tolle ist, dass Gott in dem, wie er Menschen begabt und in dem, wie er Menschen in ihrer Arbeit ermutigt, dass wir nicht diese Sicht immer haben müssen von diesem verfluchten Acker. Denn wenn diese Sicht vom verfluchten Acker vorgeherrscht hätte, dann glaube ich nicht, dass die Israeliten zu so einer Hochkultur gekommen wären. Und obwohl Gott das verflucht hat, ist doch allen denen, die an Gott glauben und allen denen, die auf Gott vertrauen, die Arbeit vielleicht manchmal schwer, aber mit einem anderen Horizont. Für uns ist die Arbeit mit einem anderen Horizont. Es heißt zwar, dass Gott alles segnet, ja, er lässt den Regen fallen und auch den Segen an der Arbeit für Gläubige und Ungläubige. Und damit müssen wir auch manchmal kämpfen und umgehen. Aber wir dürfen doch wissen, wir haben einen ewigen Blick. Und das ist nicht relevant, ob es mit der Arbeit immer gut geht oder schlecht. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, wenn du Christ bist, musst du erfolgreich sein an der Arbeit. Das halte ich für einen riesengroßen Schwachsinn. Also das ist gar nicht so. Ich will da nachher auch am Ende noch drauf eingehen, weil wenn wir uns Jesus anschauen, von mancherlei Gesichtspunkt her ist es gar nicht so erfolgreich bei ihm gelaufen. Gell? Und doch, im Endeffekt, ist er unser Herr und Retter. Kommt immer ein bisschen auf die Perspektive an. Aber was ich ganz, ganz toll finde noch zur Arbeit und auch vielleicht für einige von euch, die sich gerade fragen, okay, was ist denn meine Begabung, wo soll es weitergehen, wo soll ich mich einsetzen? Gott schenkt Begabungen. Das ist so toll zu lesen beim Tempelbau, wie Gott es Mose erklärt. Und ich weiß nicht, wie viel Mose da gedacht hat, aber vielleicht hat er sich schon überlegt, wie soll ich das jetzt machen eigentlich? Also wenn ich jetzt sage, der Tempel soll so und so aussehen und soll es das und das geben. Ich weiß nicht, ob er da einen Masterplan hatte. Aber Gott hat Menschen befähigt und hat ihnen Gaben gegeben. Und das ist auch hier in der Gemeinde so, ja, dass wir ganz unterschiedliche Gaben haben oder eure Gaben in der Arbeitsstelle am Job einsetzt, das ist was, wo wir Gott auch für danken dürfen. Und ja, wo Gott uns immer wieder erfreuen kann, wo er gnädig ist. Und Arbeit ist auch etwas, wo Gott uns auf einen Dienst in seinem Reich vorbereitet. Wenn ich an den David denke, der als Hirte gearbeitet hat und viele Jahre einfach nur damit zugebracht hat, hätte sich vielleicht auch manchmal gedacht, meine großen Brüder, die übernehmen jetzt schon Verantwortung beim Vater und der eine hat jetzt die Verwaltung vom Haus übernommen und mein anderer Bruder, der ist jetzt in den Krieg gezogen und kämpft für das Land Israel. Und was mache ich hier eigentlich bei den Schafen? Ich denke, dass Arbeit etwas ist, das Gott auch benutzt, um uns vorzubereiten. Dass es etwas ist, wo er uns formt und wir uns immer wieder neu die Perspektive geben lassen müssen. Und ich auch oft, weil ich oft entmutigt bin, wie Gott es auch gebraucht für seine Pläne und für seine Ziele. Und nach dem Alten Testament, das ist der nächste Punkt in der Entwicklung der Arbeit oder wie Arbeit von Gott gesehen wird, da bekommt die Beziehung zwischen Mensch und Arbeit nochmal eine ganz andere Wendung. Weil da verlässt Gott selber den Himmel und wird Zimmermann. Und das finde ich wirklich beeindruckend. Das ist für mich so eine ganz andere Sicht auf Arbeit, weil derjenige, der der Herrscher ist und die ganze Welt gemacht hat und absolut souverän ist, den Himmel verlässt und Zimmermann wird. Und er macht die Erfahrungen eines Zimmermanns auf dieser Erde. Wieder begegnet Gott den Menschen als Arbeiter. In vielen Kulturen, habe ich vorhin schon mal gesagt, wird Fluch als Arbeit gesehen und Arbeit ist auch manchmal, wenn man an Sklaven denkt, die es auch heute noch gibt, oder an schlechte Chefs oder wie die Israeliten die Arbeitslast in Ägypten tragen mussten, dann könnte man sagen, ja okay, das ist doch jetzt kein Ja Gottes zur Arbeit, das ist doch eher schwierig. Aber ich glaube nicht, dass wenn Leute Arbeit missbrauchen, wenn der Teufel Arbeit missbraucht, dass das Gottes Ja und Gottes positive Sicht von Arbeit einschränkt. Dass das einschränkt, dass Gott dadurch Menschen verändern will, wo wir auch Möglichkeiten haben an der Arbeit, dass er dadurch eigentlich seine Art und Weise, seinen Charakter widerspiegeln möchte. Ich glaube, dass für Gott Arbeit etwas Kreatives und Lebensbejahendes ist und dass es dem Menschen Sinn und Freude geben kann. Und ich finde es sehr, sehr spannend, dass Gottes Werk für uns, Gottes Arbeit für uns, uns eigentlich von dem Fluch der Arbeit befreit. Der Fluch der Arbeit, das ist eigentlich das, dass wir glauben, dass wenn wir etwas tun in unserem Leben, dass wenn wir Gott gefallen, wenn wir anderen gefallen, wenn wir einfach nur Gutes tun, dass wir durch dieses Arbeiten, durch diese Werke, durch diese Taten vor Gott irgendwie Anerkennung erreichen können. Und wir als Christen fallen da auch immer wieder rein. Oder vielleicht bist du auch heute hier und kennst Jesus nicht und arbeitest auch daran und fragst dich eigentlich, okay, was ist eigentlich der Sinn in meinem Leben, woran arbeite ich eigentlich? Und die Botschaft hier ist, dass Gott alle Arbeit, alles Werk, das wir brauchen, um wieder mit ihm versöhnt zu werden, um zu Gott zu kommen, das ist das Endziel von jedem Leben, jedes Menschenleben, wieder zu Gott zu kommen und mit ihm in Gemeinschaft zu leben, dass er das schon gebracht hat. Gott hat diesen Fluch der Arbeit wirklich weggetan und wir können eine komplett neue Beziehung zur Arbeit haben, weil wir nicht mehr durch die Arbeit irgendwas beweisen müssen, weil wir in Gott schon unseren Frieden haben, weil er das vollkommene Werk schon vollbracht hat. Das kann wirklich unsere Einstellung und unsere Sicht von Arbeit verändern. Ich glaube, mit Gottes Werk sind wir dazu befreit, zu seiner Ehre zu arbeiten und nicht in einem Hamsterrad, wo wir oft reinkommen, wenn wir in dieser Welt arbeiten. Das Neue Testament sagt da auch einiges dazu, und zwar möchte ich euch da drei Stellen zeigen, und zwar den Kolosser 3, Vers 23. Mag das gerade jemand vorlesen? Das ist auch mal interessant, wenn jemand hier aus der Gemeinde vorliest, dann habt ihr noch von woanders mal den Schall. Wer hat gerade eine Bibel? Okay, ja. Gut, alle hören? Ich denke, das darf unsere Sicht auf Arbeit sein, ja, dass wir nicht Menschen arbeiten, sondern für Gott. Und das steht da so. Und ich glaube, das ist für uns manchmal sehr schwer zu verstehen, weil wir bekommen ja einen Lohn und andere haben dadurch einen Benefit, dass wir für sie arbeiten. Aber die Realität, die hier steht, die dürfen wir ernst nehmen und wahrnehmen. Ja, dass wir zu Gottes Ehre arbeiten. Dass wir diesen Blick haben, weil er unser Herr ist. In erster Linie ist Gott unser Herr. In 1. Korinther 10, Vers 21 heißt es dann noch, dass wir alles zur Ehre Gottes tun sollen. Und für mich hier kommt hier nochmal ganz stark dieser Gegensatz heraus, wie man Arbeit sehen kann. Arbeit ist wirklich, wie man das auch in den Sprüchen lesen und auch an manchen Stellen in den Psalmen, ist wirklich Nichtigkeit. Ja, ist ohne Gott wirklich ein Abmühen und ist Nichtigkeit und vielleicht erwirtschaftest du dir etwas und hast ein schönes Leben, aber im Blick der Ewigkeit, wenn wir wirklich auf Gott schauen, dann bringt es das Ganze nicht. Ich habe auch gerade einen guten Freund, der sehr, sehr viel Geld eigentlich verdient, indem es gut geht. Der hat sich jetzt bekehrt, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Aber der hat sonst gerade sehr, sehr viele Probleme in seinem Leben und er sagt es auch und ihm ist das so aufgegangen immer wieder. Das bringt alles nichts. Er hat ein Haus und ihm geht es an so vielen Punkten gut, aber im Blick der Ewigkeit kann er das einfach alles vergessen. Das ist Nichtigkeit. Und wir dürfen aber arbeiten mit dem Blick, wir tun es für die Ehre Gottes. Und für die Ehre Gottes heißt, dass es einen Ewigkeitswert hat. Und das darf auch ein Blick für uns sein in der Arbeit. Wenn ich oft an Punkte komme, wo ich nicht sehe, wie es weitergeht, dann hilft es mir auch zu danken, Gott einfach zu danken für diese Dinge, die er schenkt und seine Perspektive anzunehmen. Das ist so der Blick aus der Bibel, wie ich denke, dass wir Arbeit sehen können. Und ich möchte euch zum Schluss noch zwei Punkte mitgeben für die Arbeit, die mir ganz, ganz wichtig geworden sind. Und das ist einmal Prioritäten setzen. Ich glaube, in unserem Leben muss Gott die allererste Priorität haben, weil wir Menschen sind abhängig von Gott. Der Mensch will unabhängig sein von Gott, aber wenn er unabhängig wäre, würde er in diesem Augenblick sterben, weil er existiert nicht ohne Gott. Jeder Mensch ist abhängig von Gott und deswegen muss er unsere erste Priorität sein. Die zweite Priorität ist unsere Familie. Das ist auch ein Abbild der Beziehung Gottes zu den Menschen. Die Familie ist auch, sag ich mal, die erste Ebene in unserem Leben, wo Gemeindeleben stattfindet, wo Ermutigung stattfindet. Das sollte die zweite Priorität sein. Und ich weiß, zeitmäßig funktioniert es nicht so ganz, weil wir gefühlt so, also gefühlt finde ich 50 bis 70% bei der Arbeit verbringen. Aber dennoch ist die Frage, wie ist es in unseren Gedanken? Was beschäftigt uns? Und da sollte die Priorität wirklich Gott und die Familie sein. Und ich möchte noch ein Bild verwenden dafür, was es heißt, Prioritäten setzen. Wenn das die Bibel hier ist, dann ist das meine Priorität 1. Das ist Gottes Wort. Aber wenn ich jetzt in die Bibel reinschaue, wenn das jetzt mein Leben ist, ja, und das Priorität 1 hat, Gottes Wort, und ich dann in ein Buch der Bibel reinschaue, zum Beispiel 2. Samuel, dann geht es da auch wieder um Gott, gell? Dann ist Gott wieder im Buch Samuel Priorität 1. Und so soll das auch in meinem Leben sein, dass Gott an sich Priorität 1 ist, aber auch in jedem Teil meines Lebens, in der Familie, in der Arbeit, in der Freizeit mit Freunden, in jedem Teil ist er auch Priorität 1. Ich habe noch ein technisches Beispiel für alle Freunde der Technik. Wenn ihr, ich komme mal kurz hier vor, ihr kennt alle aus der Schule, da gibt es so Graphen, die Koordinaten, da gibt es zwei Achsen, gell? Und bei zwei Achsen, da kann man jetzt nur Punkte drauf machen. Also das ist eine Fläche, wie hier. Aber wenn ich jetzt hier hin will, das gibt es nicht, diesen Punkt, gell? Den seht ihr nicht, der ist dahinter. Also es gibt nur Punkte hier, gell? Und ich glaube, dass wenn wir auf Arbeit und Familie in der Welt achten, dann sind wir ziemlich eindimensional. Aber wir als Christen, wir haben die Dimension Gott. Das die dritte Dimension. Und wenn wir hier eine dritte Dimension dazu nehmen, dann sind die Punkte, die ich jetzt hier hin mache, nicht mehr erklärbar. Wenn ich das hier nehmen will, um die Punkte, die hier, wo jetzt meine Hand ist, zu erklären, dann sind die nicht mehr, die kann ich nicht erklären. Das geht nicht mathematisch. Ja? Die sind nicht definiert. Und so wird unser Leben, wenn wir Gott in allen Punkten unseres Lebens an die erste Stelle stellen und ihn selber, bekommt eine neue Dimension, auch an der Arbeit und insgesamt. Und das wünsche ich uns allen. Ich denke, heute ist Prioritäten setzen gar nicht einfach, aber man muss Schritte gehen. Wir haben letztens unser Handy aus dem Schlafzimmer verbannt. Und ich weiß nicht, welcher Punkt es bei dir ist, wie du Prioritäten setzt, dass du Gott an die erste Stelle setzt. Aber mich ermutigt es sehr, wenn ich einfach auf Jesus schaue an diesem Punkt. Ja? Er stand in den Herausforderungen, wo wir, wie wir es vorhin gesagt haben, er war Zimmermann, er hat das alles erlebt. Und seine Antwort auf die Herausforderungen in der Arbeit waren nicht immer Wunder. Und Gottes Antworten sind nicht immer Wunder. Es ist nicht immer, dass Gott Sachen wegschiebt. Ich erlebe das auch bei mir ganz stark. Sondern Jesus hat in diesen Problemen gelebt, er hat sie durchlebt. Und ich glaube, das ist unsere wichtigste Perspektive für unseren Alltag, dass Gott nicht im Alltag von uns alles wegschiebt, sondern dass er mit uns im Alltag durch die Herausforderungen mit uns durchgeht und im Endeffekt der Herrscher bleibt. Und das möchte ich euch mitgeben, ja, dass wir in unserem Arbeitsleben mit Gott eine andere Dimension haben und auch wieder eine Freude gewinnen können, wenn wir diese Dimension haben. Diese Sicht von Gott auf Arbeit, das nicht unser Umfeld definiert, wie wir Arbeit zu sehen haben, sondern dass wir einfach durch Gott eine Freude da haben können und uns auch nicht vereinnehmen lassen müssen. Ja? Wir müssen manchmal auch einfach Grenzen ziehen, so wie Jesus auch Grenzen gezogen hat und gesagt hat, jetzt nehme ich mir Zeit für Gott und mich muss nicht alles bis ans Ende beschäftigen, weil im Endeffekt, wir sind nicht verantwortlich für alles. Ja? Wir mögen Verantwortung im Beruf haben, die wir auch definitiv haben, aber diese Last der Verantwortung, da möchte uns Gott gerne beistehen. Und so wünsche ich euch für die nächste Woche ganz viel Freude in der Freizeit, am Tag der Arbeit, den wir ohne Arbeit verbringen. Und dann auch wieder, wenn es in die Arbeit geht, ganz viel Mut. Ja, und auch, dass ihr Zeugnis geben könnt, freudig, von demjenigen, der gern jedes Menschen Perspektive da ändern möchte. Amen.